SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandt und vor allem mit der Künstlerin Nevin Alada, spätestens seit der Documenta in Athen und seit der Venedig-Biennale von 2017, hat die Kunstwelt deinen Namen auf dem Zettel. Jetzt hast du den baden-württembergischen Landespreis für bildende Kunst erhalten. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Nevin, und herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Bekannt bist du zum Beispiel für deine Musikräume. Da sieht man Möbelstücke, die zugleich Musikinstrumente sind, also zum Beispiel einen Sessel, dessen Armlehnen und Seiten bespannt sind wie eine Laute oder eine Kaffeekanne. Da steckt das Mundstück einer Trompete in einer Tülle. Man kann damit natürlich auch Musik machen. Das geschieht auch immer wieder. Mich hat besonders immer berührt eine Arbeit von dir, die heißt Traces, also auf Deutsch Spuren. Da bist du auf Spurensuche gegangen in Stuttgart, wo du aufgewachsen bist. Auch da arbeitest du mit Musikinstrumenten in Traces. Die hast du in dem Fall im Stadtraum platziert. Da hast du zum Beispiel eine Bratsche auf ein Kinderkarussell montiert. Neben dem Karussell steht senkrecht ein Bogen und jedes Mal, wenn die Bratsche an dem Bogen vorbeifährt, also bei jeder Umdrehung des Karussells, berührt der Bogen die Bratsche, die Seiten der Bratsche natürlich, und dann ertönt ein Ton. Oder du hast eine Ziehharmonika an eine Straßenlaterne gehängt und wenn die Schwerkraft diese Ziehharmonika nach unten zieht, dann macht auch die einen Ton, so eine Art Stuttgart-Seufzer, so kam mir das vor. Du warst Mitte, Ende 30, als du Traces gemacht hast. Ich glaube, eine sehr persönliche Arbeit, 2015 war das. Was hat dich denn damals motiviert, diese Spurensuche anzugehen und sie dann so zu verarbeiten, dass du deine Stadt Stuttgart zum Klingen gebracht hast?
Also vorangegangen ist die Einladung im Kunstmuseum Stuttgart. Das war ein Wettbewerb und jeder eingeladene Künstler, Künstlerin war sozusagen dazu aufgefordert, ein neues Werk zu machen und ein Stockwerk in dem Museum zu bespielen. Ich dachte, wenn ich jetzt schon mal so eine schöne Einladung habe, dann mache ich im Prinzip so eine Art Hommage an meine Stadt, also an die Stadt, die mich auch künstlerisch geprägt hat. Und ich hatte zuvor schon einige Porträts, Städteporträts gemacht, wo es darum ging, dass Musikinstrumente, die ich vor allen Dingen in den Städten vorgefunden habe, recherchiert habe, die irgendeinen Bezug zu der jeweiligen Stadt hatte, mit denen quasi ein Städteporträt zu machen, die Instrumente von der Stadt selbst, sprich von der Oberfläche der Stadt, vom Fußboden oder von der Umwelt, quasi vom Wind, vom Regen bespielen zu lassen. Und in dem Fall dachte ich, okay, ich mache es jetzt mal auf Spurensuche in Stuttgart an den Orten, die mich an meine Kindheit erinnern.
Ach, das sind alles Orte, an die du Erinnerungen hast, Situationen. Menschen, also zum Beispiel den Rosensteinpark, da gibt es so eine Stahltreppe, da rollt so ein Tamburin zum Beispiel hinunter und produziert dann Töne. Das sind Orte, die dich irgendwie erinnern.
Genau, also angefangen von der Königstraße, wo ich sozusagen als Jugendliche auch viel Zeit verbracht habe.
Also die große Fußgängerzone.
Große Fußgängerzone, bis hin zum Schlossplatz, dann der Killesberg, dann verschiedene Spielplätze sozusagen oder auch der sogenannte Grüne Hainer, der Schuttberg.
Ja.
Und das waren einfach Orte, die ich sozusagen in Erinnerung hatte und auch Instrumente, die mich da sozusagen im Straßenraum geprägt haben. Es gab früher sehr viel Straßenmusik aus Südamerika, wo Panflöte eine Rolle gespielt hat, oder es gab viel Akkordeonspieler oder Instrumente, die mich auch begleitet haben, wie die Violine und die Flöte und so weiter und Djembe, die ich sozusagen als Jugendliche selber gespielt habe. Das heißt, ich habe so verschiedene Referenzen aufgemacht und dadurch wurde dieses Porträt auch eher, ich sage jetzt mal, leichter, bisschen humoristischer als die anderen Städteporträts, wo ich eher durch die Instrumente die Demografie einer Stadt erforscht habe oder auch die verschiedenen Viertel einer Stadt. Und in dem Fall kannte ich die Stadt ganz gut. Ich habe sie quasi neu entdeckt und habe ihr ein musikalisches Porträt geschenkt im weitesten Sinne oder mir selber geschenkt, weil es hat total Spaß gemacht, mich sozusagen auf diesem Weg der Stadt nochmal zu nähern.
Okay, war das dann auch deine Bratsche auf dem Karussell?
Das war es nicht, nee.
Aber war es dein Karussell, wo du als Mädchen gespielt hast?
Das Karussell kannte ich, genau. Ja. Und die Violine, die Bratsche hatte sozusagen Bezug zu mir, wenn du so willst, ja.
Okay. Wenn Sie Nevin Aladas Arbeit Traces gesehen haben, werden Sie anders durch die Straßen laufen, für immer, steht im Katalog deiner Ausstellung vor 3 Jahren in der Villa Stuck in München. Und ich würde sagen, ja, stimmt. Man geht anders durch Städte, wenn man diese Arbeit gesehen hat. Und vielleicht nochmal mit einem Zitat gesagt, weil Traces ein Angebot ist, unser In-der-Welt-Sein neu zu denken. Und das liegt vielleicht auch an den Instrumenten, die du jetzt schon erwähnt hast. Da fällt nämlich zuerst auf, dass das unterschiedliche Instrumentengruppen sind. Also zum Beispiel die Streicher vertreten durch die Bratsche oder Blasinstrumente wie die Flöte, die an einem Luftballon hängt und von der austretenden Luft des Ballons zum Tönen gebracht wird. Also spielt quasi selbst, genauso wie die Trompete. neben einer Wand mit Graffitis und dann fällt das nächstes auf. Es sind zum Beispiel Instrumente, die man eher aus der Volksmusik kennt, also wie zum Beispiel die erwähnte Ziehharmonika oder so ein Schellenkranz, den hast du an einem Schaukelpferd um den Hals gehängt und bei jeder Schaukelbewegung tönt dann die Schelle, kennt man auch von der Fastnet, aber die Bratsche ist natürlich dagegen ein Orchesterinstrument oder die Trompete, die kennt man eher aus dem Jazz, also sind Instrumente, die man unterschiedlichen sozialen Kontexten zuordnen kann. Und als drittes fällt dann auf, dass sie oft unterschiedliche Herkünfte haben, diese Instrumente. Also zum Beispiel diese runde Trommel, die über die Stahltreppe am Rosensteinpark da runterkullert und dann in einen Rhythmus kommt, nennt man auf Deutsch Tambourin mit einem französischen Lehnwort, ist aber eigentlich ein arabisches Wort, Tambour. Und in dem Fall ist es vielleicht eine Tef, also ein türkisches Tambourin. Nach welchen Kriterien, Nevin, hast du denn die Instrumente ausgewählt, mit denen du da deine Stadt zum Klingen bringen wolltest?
Also du hast es eigentlich eh schon ganz gut beschrieben. Zum einen sind es natürlich Instrumente, die mich begleitet haben. Zum anderen, die man einfach vorfindet sozusagen. Also die Panflöte, das Akkordeon, kommt in der Straßenmusik vor. Und im Endeffekt haben die Instrumente natürlich auch genreübergreifende Funktionen. Auch wenn das aus der klassischen Musik, aus der Volksmusik und so stammende Instrumente sind, werden die ja in verschiedenen Genres auch genutzt. Und ich glaube, das hat mich auch daran interessiert, dass es Instrumente sind, die in Bezug zu mir haben, aber auch zur Stadt, die zum Teil aber auch in Baden-Württemberg produziert wurden. War sozusagen auch noch ein Kriterium. Und somit auch eine Demografie einer Stadt oder die aus meiner Perspektive sozusagen widerspiegeln auch.
Und worauf ja immer wieder abgehoben wird, ist, dass gerade diese Herkünfte zum Beispiel unterschiedlich sind, die sozialen Kontexte unterschiedlich sind. Und die harmonieren ja aber besonders gut auch in deiner Arbeit. Das ist eine Dreikanal-Videoarbeit, also laufen drei Videos parallel und man sieht auf jedem immer ein Instrument, die machen Töne und das passt aber wunderbar zusammen. Also das sollte auch harmonieren, gerade das Unterschiedliche?
Das Unterschiedliche sollte harmonieren auf eine experimentelle Art und Weise. Das sind ja, wie du sagst, eine Dreikanal-Installation. Das heißt, der Film ist so geschnitten, dass es eine Komposition ergibt, dass die Instrumente sozusagen miteinander spielen. Also im Prinzip so eine Art Band ergeben, ein Trio. Und das ist sozusagen darauf angelegt. Aber es ist natürlich jetzt keine Komposition im klassischen Stück, sondern es ist etwas, was die Aufmerksamkeit anregen soll und was aber trotzdem im Endeffekt ein harmonisches, akustisches Bild ergibt.
Das ist aber auf jeden Fall eine durchkomponierte Sache, die mich zumindest sehr beeindruckt. Weil es ist ganz klar rhythmisiert. Das könnte eine Partitur zugrunde liegen. Tut es das auch?
Nee, das ist wirklich im Schnitt entstandene Komposition sozusagen. Mhm. Also es ist wie ein freies, experimentelles Musikstück, was aber im Studio mit den Bildern, die wir zur Verfügung hatten, entstanden sind.
Also zufällig entstehen die Töne, wenn das Schaukelpferd zum Beispiel diesen Schellenkranz dann zum Tönen bringt oder wenn der Luftballon die Flöte aufbläst. Das ist Zufall, aber der Rest ist dann kalkuliert,
Im Schnitt so kalkuliert, dass sie sozusagen visuell, aber auch rhythmisch, musikalisch zusammenpassen.
Und es ist insgesamt dann so eine Art City Language. Du hast eine andere Arbeit von dir, die hast du in Istanbul realisiert, also nach demselben Prinzip. Und welche Sprache spricht jetzt Stuttgart für dich?
Also ich glaube, Stuttgart, dadurch, dass es ja wirklich um Spuren geht, um Traces, ist wirklich eine Hommage an eine Stadt, die mich positiv geprägt hat und mit viel Humor. Und deswegen, glaube ich, ist es eher diese humorvolle, offene Erfahrung, die ich da erlebt habe und die ich im Prinzip in diesem Film nochmal verwirklicht habe.
Es sind auch Dinge drin, die typisch sind für Stuttgart, frage ich, weil du erwähnt hast, dass es ein Stadtporträt ist. Mhm. Die klassische Form des Stadtporträts ist die Vedute, also zum Beispiel wie Canaletto Venedig gemalt hat. Da sieht man immer ein leicht idealisiertes, aber vor allem auch irgendwie typisches Bild dieser Stadt. Sollte da auch Typisches für Stuttgart bei dir drin sein?
Dadurch, dass es wirklich so persönlich ausgesuchte Orte sind und gleichzeitig sehr öffentliche, bekannte Orte, ist das Typische vielleicht tatsächlich ein bisschen die Mischung aus Betonstruktur und aber auch Grünflächen.
Und es endet dann mit dem Gang durch einen Weinbergweg, auch typisch für Stuttgart. Mhm. Auch so ein Weg, den du mal gegangen bist?
Den bin ich bestimmt mal gegangen, aber den fand ich jetzt auch filmisch ein bisschen interessant.
Aha, okay. Also Weinbergweg, das erinnert ein bisschen an das alte Stadtmotto von Stuttgart, zwischen Wald und Reben. Da hat der Volksmund draus gemacht, zwischen Hängen und Würgen. Also auch das war Stuttgart mal. Und bei dir ist diese Stadt aber, finde ich, wahnsinnig poetisch. Also so habe ich Stuttgart eher selten wahrgenommen. Ist für mich eher eine sehr sachliche Stadt. Ist Stuttgart für dich eine poetische Stadt?
Also sie hat mich auf jeden Fall, wie gesagt, poetisch vielleicht geprägt, aber findest du nicht, dass der Stadtraum, also wenn man mit dem Auto sozusagen durch die Stadt fährt oder auch gerade die Königstraße, die Einkaufsstraße, dass das nicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, dieses spießige, schöne auch demonstriert, was Stuttgart ja auch hat, also sowas Modernes, in doch in den 60er Jahren Gefangenes?
Auf jeden Fall dann, wenn man durch die Königstraße geht, wenn das Tambourin oder das Tef oder wie auch immer durch die Königstraße rollt und wenn man diese ganzen Platten sieht, auf denen man da immer geht, diesen Beton, den du erwähnt hast, dann finde ich, kommt es auf jeden Fall raus. Aber durch diese Rhythmisierung wirkt es für mich schon sehr, sehr poetisch, muss ich sagen.
Also ich glaube, es ist auch ein bisschen schrullig, um ehrlich zu sein. Also gerade diese, weil du gerade dieses wippende Pferd erwähnst, weil das war ja auch mitten auf der Königstraße.
Ja, ja.
Und das hat auch ein bisschen was schräg Lustiges, weil einfach so Dinge passieren auf einem Ort, die scheinbar nicht zusammengehören.
Wo und in welchem Stuttgart bist du denn aufgewachsen?
Also ich bin gar nicht wirklich in Stuttgart aufgewachsen, sondern erst in Münchingen. Das ist bei Korntal. Ich bin in Korntal aufs Gymnasium gegangen. Das ist ein richtiges kleines Dorf. Und dann in Stammheim. Das kennt man vor allen Dingen wegen dem Gefängnis. Und das ist aber mit der Straßenbahn 15 Minuten von Stuttgart entfernt gewesen.
Ja, ja, das ist Stuttgart-Stammheim. Das ist
genau, Stuttgart-Stammheim, aber das ist ja trotzdem ist das halt so Randgebiet.
Ja. Deine Eltern sind aus der ostanatolischen oder osttürkischen Stadt Van damals nach Stuttgart gekommen. Da warst du ein oder zwei Jahre alt.
Da war ich 9 Monate alt, genau.
Ja, das war deine erste Stadt, also mit der du aufgewachsen bist. Und das ist in der Stadt, wo man damals in den 70er und 80ern gesagt hat, da hat eigentlich Integration und Diversität ganz gut geklappt, weil Stuttgart war die erste Stadt in Deutschland, die einen damals sogenannten Ausländerbeirat hatte. Den gibt es immer noch, heißt inzwischen anders. Also sowas wie eine zweite Kammer neben dem Stadtrat, wo also alle StuttgarterInnen mitentscheiden sollten oder mitgestalten sollten, wie ihre Stadt aussieht. Der damalige Oberbürgermeister Manfred Rommel, der hat auch den legendären Satz geprägt, wer in Stuttgart wohnt, ist ein Stuttgarter. Punkt. Hast du das auch so erlebt damals?
Ich glaube schon, ich habe das als Kind noch gar nicht so stark realisiert, aber ich habe das eigentlich dann natürlich über unsere Eltern stark gespürt. Also mein Vater hat ja bei Porsche gearbeitet, 38 Jahre lang, später dann im Betriebsrat bei Porsche und am Anfang noch hat er sich in der Mechanik probiert, obwohl er eigentlich in der Türkei Lehrer war.
Ja, aber er war eine wichtige Stimme, also eine politische Stimme im Betriebsrat von Porsche in einer vielstimmigen Stadt.
Genau, und auch in der IG Metall sehr aktiv tätig. Und er hat sich, glaube ich, sehr angenommen gefühlt. Natürlich hatte er auch Hindernisse zu überbrücken und nicht nur sprachlicher Art, gesellschaftlicher Art und so weiter. Aber er hat sie irgendwie gestemmt und ich glaube, er hat auch immer das Gefühl gehabt, dass also wenn er zum Beispiel eine Ausbildung in Deutschland gehabt hätte, wenn er hier zur Schule oder in die Uni gegangen wäre, dann hätte er auch mal eine politische Karriere hingelegt. Das hat er aufgrund der Sprachbarriere nicht gemacht, aber er hat alles, was man sozusagen machen kann, aus seiner Perspektive geschafft und hat uns das auch ein bisschen vorgelebt, glaube ich, und meine Mutter ebenso. Das heißt, für uns war das schon ein gutes Miteinander. Natürlich haben wir auch Sachen erlebt in der Jugend oder Kindheit, die nicht so schön waren, wo man auch merkt, dass das halt in den 70er, 80er Jahren war man halt auch in Stuttgart noch ein Fremdling sozusagen. Viele wussten überhaupt nicht, was das jetzt ist. Wie lange bleiben die jetzt hier in Deutschland und wie geht's jetzt weiter? Also wir haben schon auch ein bisschen Ausländerfeindlichkeit erlebt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da kommt schon auch das Kleinstädtische in den Dörfern zum Beispiel dazu, dass die Leute halt einfach, wie soll ich sagen, einfach nicht aufgeschlossen genug waren für uns, sage ich jetzt mal. Obwohl wir eine Familie waren und sind, die sich versucht hat, sehr stark zu integrieren. Aber im Großen und Ganzen bin ich trotzdem froh, dass wir in Stuttgart die Integration erlebt haben. Mein Vater hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir sie auch so erleben, dass wir uns auch als Deutsche fühlen oder auch alle die gleichen Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten bekommen innerhalb der Familie. Also ebenso wie die Deutschen sozusagen Freunde und Nachbarn. Aber ich bin froh, dass wir nicht in Berlin zum Beispiel in bestimmten Bezirken aufgewachsen sind, weil hier habe ich das Gefühl, ist es eher ein bisschen bezirksorientierter gewesen, wie man sozusagen untergebracht wurde. Das war dort nicht so.
Mir fällt auf, in deiner Familie, ihr seid 5 Geschwister. Deine Schwester hat Jura studiert und ist die Einzige, die nicht künstlerisch arbeitet.
Obwohl sie sehr künstlerisch ist.
Aha.
Ja, ist sie wirklich, sie ist sehr kreativ.
Deine Brüder sind auch alle im künstlerischen Bereich tätig. Also dein ältester Bruder Bülent, der schreibt Bücher und Drehbücher. Der zweitälteste Süli ist Filmregisseur, Produzent, entwickelt auch Filme, auch Tatortfilme, glaube ich. Der dritte Barisch macht Musikvideos und Werbefilme. In Berlin für die BVG, glaube ich, zum Beispiel. Hat diesen zum legendären Beispiel gemacht. Film gemacht. Ja. Wie kam es denn dazu?
Der ist jetzt Musiker und Komponist auch erst.
Okay, dann bezeichnet wir so richtig. Wie kam es denn dazu, wenn das 4 von 5 Geschwistern so eine künstlerische Karriere gewählt haben? Ich nehme an, nicht nur, weil ihr alle Talent habt, sondern weil ihr auch irgendwie gefördert und darin bestärkt worden seid?
Ja, also ich würde auch sagen, dass wir auf jeden Fall gefördert und bestärkt wurden und dass es in der Familie immer schon einen Sinn für Kunst und Kultur gab. Also es gab immer absolute Überzeugung davon, dass das auch Beruf ist, Schriftsteller zu sein, Musiker zu sein, Künstler zu sein, Künstlerin zu sein. Ich glaube nicht, dass es besonders angenehm angetrieben wurde durch die Familie, aber es hat sich so organisch ergeben.
Ich will nicht zu viel Deep Family Talk machen, aber ich glaube, ein Großonkel von dir ist Yasha Kemal.
Genau.
Also eine der wichtigsten Stimmen der türkischsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert, auch Kurde, Pazifist, Sozialist, hat auch eine wichtige Rolle gespielt in der türkischen Arbeiterpartei.
Genau.
War das dann für dich auch so von Bedeutung, dass es überhaupt diese künstlerische Biografie schon gibt in der Familie, die dich auch darin bestärkt hat, selber Künstlerin zu werden?
Ich würde schon sagen, ja, weil es in der ganzen Familie eine große Rolle gespielt hat. Erstens haben meine Eltern viel von ihm gesprochen. Er hatte einen großen Einfluss auf beide. Und die Bücher waren natürlich zu Hause, wobei meine Mutter ist die Einzige, die wirklich alle gelesen hat. Und ja, ich glaube, es hat eine große Rolle gespielt. Das, wie soll ich sagen, obwohl wir ihn als Kinder gar nicht persönlich kennengelernt hatten, erst später, waren wir schon so ein bisschen stolz im Sinne von, da hat es jemand aus der Familie geschafft, auch wirklich die Kunst zum Beruf zu machen und dann noch mit so politischen Themen bekannt zu werden. Gleichzeitig war er auch im Asyl, also er hatte auch Probleme sozusagen mit seiner Kunst in der Türkei, kam dann wieder zurück. Insofern war das auf jeden Fall, glaube ich, mit ausschlaggebend. Aber wir haben ja doch sehr unterschiedliche künstlerische Karrieren. Deswegen war das, glaube ich, nur ein Teil. Ich glaube, unser Vater und unsere Mutter waren auch ein großer Teil. Die sind beide sehr musikalisch, handwerklich begabt und haben uns vor allen Dingen einfach darin unterstützt, was wir wollen. Also es war ganz wichtig für sie, dass wir Spaß dran haben an unseren Berufen oder dass wir das, was wir machen, auch ein Beruf ist und nicht einfach ein Hobby.
Oft ist es ja auch so, dass man dann erst wirklich bestärkt wird, wenn man Erfolg hat darin. Mhm. Den hast du natürlich. Du bist inzwischen auch zum Beispiel Professorin in Dresden an der Kunstakademie.
Macht das einen Erfolg aus?
Ja, gesellschaftlicher Erfolg. Also künstlerischer Erfolg, gesellschaftlicher Erfolg sind wahrscheinlich zwei verschiedene Dinge, aber künstlerischer und gesellschaftlicher Erfolg ist wahrscheinlich auch, dass aktuell ein großes Wandbild von dir am New Yorker Flughafen JFK entsteht. Mhm. Und wie war das nun mit deinen Eltern? Haben die das dann erst anerkannt, als ihr den Erfolg hattet? Oder waren die vorher auch schon immer einverstanden damit, dass ihr diesen Weg geht?
Ich glaube, die waren immer einverstanden damit, aber ich glaube, es war ihnen wirklich wichtig, dass es ein Beruf ist. Also nochmal, kein brotloses Kunstgeschehen ist, was wir irgendwie als Hobby ausüben, sondern dass es wirklich in irgendeiner Form sich monetär befestigt, dass wir das auch ernst nehmen. Sagen wir es mal so, mein Vater hat uns immer unterstützt, auch finanziell während des Studiums natürlich. Wir haben auch immer gejobbt und so weiter, aber es gab natürlich auch mal einen Moment, wo er so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, was ist das, was macht ihr da, wie geht es weiter? Er war auch mal verzweifelt. Und das fand ich dann irgendwie so ein sehr prägendes Bild, weil ich wusste immer, er steht ja so stark hinter uns, meine Mutter natürlich auch. Und jetzt ist er verzweifelt, was heißt es denn? Geht es doch nicht weiter? Was können wir mehr tun, dass es wirklich zu einem Beruf wird? Und er hat auch mal gesagt, willst du denn, also wie stellst du dir denn deinen Beruf als Künstlerin vor? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja froh, wenn ich einfach meine Kunst machen kann und ich komme so über die Runden. Und dann habe ich gemeint, ja, aber dann wirst du auch genau das machen und nicht mehr. Wenn du wirklich nur über die Runden kommen willst, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Du musst schon ein bisschen mehr wollen. Du musst das wirklich so machen, dass es halt wirklich dein Beruf wird und deine Passion wird und dass du es lange machen kannst. Also das ist nur ein Teil davon. Ich will auch nicht jetzt so sehr über den Einfluss meiner Eltern sprechen, aber er war nun mal groß und das muss man sozusagen auch mal erwähnen sozusagen und in bestimmten Situationen wie diesen. Und ja, es hat, glaube ich, auch eine Rolle gespielt, dass wir uns alle gegenseitig noch unterstützt haben, weil jeder von uns ja irgendwas Künstlerisches gemacht hat. Und es gab aber eben nicht nur rosige Zeiten, also bei keinem von uns. Es war immer wieder so, dass man nicht wusste, wie geht's jetzt weiter, obwohl vielleicht auch schon ein paar erfolgreiche Projekte, Sully hat ein paar Tatorte gedreht gehabt. Und ich hatte auch schon große Ausstellungen und trotzdem gibt es zwischendurch mal so eine Kurve, die nach unten geht und die muss man halt lernen zu überstehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben, auch moralisch zu sagen, okay, so ist es halt als freiberuflicher Künstler oder Künstlerin. Man muss aber trotzdem weitermachen und an sich glauben und irgendwie Wege finden. Ob das jetzt Wege sind, indem man sich mal mit einem anderen Job aushilft oder Stipendien hat oder eben versucht, trotzdem einfach weiterzumachen, bis die nächste große Einladung kommt.
Und im Moment läuft es ja maximal für dich. Also Ausstellungen noch und nöcher. Auf dieses Interview musste ich lange warten, kann ich hinzufügen, weil du einfach gar keine Zeit hattest wegen der vielen Ausstellungen, die du organisieren musstest. Sprechen wir mal über Social Fabric. Das ist eine Serie von dir, für die du auch bekannt bist, die auch schon in vielen großen Museen zu sehen war, zum Beispiel in San Francisco. Arbeiten, die sich mit der Sozialstruktur auseinandersetzen. Erstmal ganz einfach, wieso nennst du die Social Fabric oder wie übersetzt du das überhaupt ins Deutsche?
Also wenn du es jetzt sozusagen wörtlich übersetzt, ist es so der Stoff einer Gesellschaft oder die Verstofflichung einer Gesellschaft oder es ist im Prinzip ist es einfach die Gesellschaft, wie sie leibt und lebt für mich. Also es ist eine Momentaufnahme einer Situation, in der wir einfach leben und bei mir ging es bei den Social Fabrics, wo es ja um verschiedene Teppiche geht, die ihre eigene Geschichte mitbringen, aus unterschiedlichen Materialien bestehen und zu einem neuen Gesellschaftsbild oder zu einer neuen Landschaft zusammengeknüpft werden.
Fast indem so ein Patchwork eigentlich. Ne?
Ein Patchwork im weitesten Sinne. Sind. Das sind sozusagen bündig aneinandergeklebt, aber haben zwischen diesen organischen Formen immer eine Trennlinie. die einerseits sozusagen die Eigenständigkeit bewahrt und zeigt und andererseits aber, wenn man dann etwas zurücktritt und das Gesamtbild anschaut aus einer kleinen Distanz, sieht man, dass es eigentlich alles ineinander gewebt ist und zusammengehört. Da geht es mir im Prinzip darum, dass die Gesellschaft im Wandel ist, sich immer wieder neu zusammenfügt und auch nicht mehr anders denkbar ist.
Ja, das sind Teppiche, jetzt könnte man sagen, unterschiedlicher Herkünfte.
Genau.
Also es kann ein Kilim aus Afghanistan sein, es kann ein Bordeaux-roter Läufer sein, der wahrscheinlich ein persisches Muster hat, also ein Perserteppich ist, aber die Herkunft kann auch Büro sein, wie zum Beispiel so ein Sisal-Teppich, so extrem strapazierfähig. Die Herkunft kann auch Kinderzimmer oder Wohnzimmer sein, wie wahrscheinlich zum Beispiel dieser Eidotter-gelbe Teppich, Niederflur, auch strapazierfähig in deinem Mannheimer Raum, in der Kunsthalle Mannheim im Resonating Space. Manche sind industriell hergestellt, manche sind von Hand geknüpft, haben also auch eine unterschiedliche Geschichte.
Genau.
Und dann ist ja noch die Geschichte der Leute in den Teppichen drin, die mit diesen Teppichen gelebt haben, weil es sind gebrauchte Teppiche, die du benutzt. Wie wählst du die denn aus, diese Teppiche?
Also nach möglichst Vielfältigkeit. Also es geht mir darum, dass sie sozusagen unterschiedlichen Ursprungs sind. Also ich sammle sie zum Teil bei Reisen oder ich gehe in verschiedene, mir mittlerweile sehr bekannten Geschäfte und schaue, welche neuen Teppiche aus verschiedenen Orten gerade zusammengekommen sind. Ich suche sie nach Motiven aus, nach Farben, nach Beschaffenheit, ob sie handgewebt sind, ob sie aus Seide, Wolle oder Naturfasern sind. Also ich versuche sozusagen möglichst einfach sehr unterschiedliche Teppiche zusammenzubekommen, die aber auch sich ästhetisch natürlich in dem Bild auch gut zusammenfügen. Also die Geschichte ist wichtig und die Ästhetik aber auch.
Kennst
sozusagen.
Du die Geschichten immer?
Ich kenne sie eigentlich immer, ich schreibe sie mir auch immer auf, aber ich habe mittlerweile so ein Riesensortiment an Teppichen, seit über 10 Jahren mache ich das ja. Das heißt, ich hatte auch mal ein Atelier, was quasi nur für Teppiche war, ein Teppichatelier. Viele Teppiche habe ich ja nur noch in Reststücken, in kleineren. Ich verwerte die auch komplett über die Jahre. Das heißt, in den Teppichen sind die dann farblich sortiert und da weiß ich vielleicht manchmal nicht mehr hundertprozentig, woher der kommt. Aber genau diese Vielfalt auch in den Teppichen, auch in der Materialbeschaffenheit, in der Ursprungsgeschichte, woher sie kommen oder was auch die Motivik erzählt. Genau das ist ein Kriterium, sage ich es mal, nachdem ich auswähle.
Wichtig scheint ja auch zu sein, dass alle Teppiche, egal welche Geschichte drinsteckt, egal welche Herkunft sie haben, egal aus welcher Tradition sie stammen oder mit welcher sozialen Praxis sie mal verbunden waren, dass sie alle gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Ja, das ist eigentlich das Hauptziel in dieser Zusammenfügung dieser verschiedenen Teppiche, dass das am Ende keine Rolle mehr spielt. Natürlich können sie unterschiedlich aussehen und unterschiedlich dick sein, aber wichtig ist eigentlich, dass sie nebeneinander im Prinzip sowas Demokratisches haben und was Gleichwertiges haben.
Ist es dann sowas wie ein Idealbild einer diversen Gesellschaft?
Ich glaube, es ist wirklich eine Momentaufnahme einer diversen Gesellschaft, in der wir unweigerlich leben. Also die ist einfach da, die kann man ja auch nicht leugnen und das ist auch schön. Das kann man auch als, wie soll ich sagen, als Ideal verstehen im Sinne von, das sind wir jetzt und das ist auch das Schöne, dass wir das sind und dass wir das nicht auseinanderklamüsern müssen und vor allen Dingen, dass es auch weiterhin formbar bleibt und im Prinzip sich immer weiterentwickelt. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, den ich auch in diesen organischen Formen noch erzähle, dass es sozusagen viele Versionen dieser idealen Welt auch gibt.
Ja, du machst ja viele.
Genau.
Das ist ja eine ganze Serie. Und in keinem dieser Bilder, weil es sind auch Bilder, sind eigentlich wie abstrakte Gemälde oder fast wie konkrete Kunst, da gibt es keine Mehrheitsgesellschaft, um nochmal kurz auf diese Ebene zu gehen.
Genau. Ja, die sind, also klar gibt es unterschiedlich große Teppichstücke und die Unterschiede sind ja auch schön, aber es gibt jetzt, wenn du so willst, nichts Dominantes oder Dominierendes.
Ein Gedanken, den ich noch hatte, wenn man so vor einer Social Fabric Arbeit steht, dachte ich, es gibt ja viele Leute, die sozusagen mehrere Teppichgeschichten haben oder auch über natürlich mehrere Teppiche am Tag laufen. Also kann man abends beim Abendessen sitzen und unter dem Esszimmertisch liegt ein afghanischer Kilim. Tagsüber im Büro geht man über so ein strapazierfähiges, graues Teppichstück. Oder wenn man die Eltern besucht, dann liegt im Flur da seit Jahrzehnten derselbe persische Läufer. Also jeder hat eigentlich mehrere Teppichgeschichten oder mehrere kulturelle Einflüsse.
Ist ein schöner Gedanke, finde ich toll, ja.
Es erinnert mich an eine frühe Arbeit von dir, die heißt Familie Tetschan. Ist aus dem Jahr 2001, also entstanden kurz nachdem du dein Studium an der Kunstakademie in München bei Olaf Metzel, ein Bildhauereistudium, abgeschlossen hast. Diese Familie hat auch so viele Teppichgeschichten sozusagen. Also Vater Tetschan ist Breakdancer, ist Tanzlehrer. Hip-Hop ist aber nicht nur seine Musik, sondern die Frau liebt es auch. die beiden Kinder machen das auch, alle machen Breakdance. Interessant ist auch, was diese Familie dann in dem Video, das du mit ihr gedreht hast, alles kombiniert und integriert. Also einmal zum Beispiel singt Frau Tetschan dann ein arabisches Lied, aber der Breakdance geht währenddessen weiter. Außerdem spricht diese Familie selbstverständlich 4 Sprachen. Deutsch, weil sie in München leben, Türkisch und Arabisch wegen der Migrationsgeschichte, am liebsten aber Englisch wegen des Hip-Hop und des Breakdance. Das ist die große Leidenschaft. Und diese Kultur des Breakdance und des Hip-Hop hat diese Familie zu ihrer Familienkultur gemacht, über die sie sich definiert. Und das hat mich an ein Zitat von dir erinnert, als hätte diese Familie diesen Ausspruch von dir ins Leben gesetzt, nämlich: Ich finde es schön, einen Reichtum an Zuordnungen zu haben, aber ich finde es auch sehr wichtig, diesen Reichtum zu erweitern und darüber nachzudenken, was man noch sein und werden kann. Ganz simple Frage, was hat dich denn an der Familie Tetschan damals so fasziniert, dass du diese Arbeit über sie gemacht hast?
Also ich hatte ja erst den Vater kennengelernt, weil ich für ein anderes Video für meine Diplomarbeit damals an der Kunstakademie in München was über Skills zeigen wollte. Also jeder sollte sozusagen seine Talente vor einer Kamera zeigen, und darüber bin ich einfach in verschiedene Jugendzentren gegangen und habe Breakdancer und Breakdancerin gesucht. Und natürlich waren da aber nur B-Boys sozusagen. Und da war einmal eine Frau dabei, und das war die Frau von einem der Tänzer. Und sie hat gesagt, ja, übrigens, wir tanzen übrigens auch als Familie. Und ich dachte so, ach echt, das ist ja Wahnsinn, weil ich kannte das aus meiner Familie. Man tanzt, man singt. Irgendwie, es gibt verschiedene sozusagen Traditionen in der Familie, wie man Kultur lebt. Und sie macht das sozusagen mit dem Hip-Hop und macht das auch noch zu einer Familientradition. Das fand ich dann total schön. Habe eigentlich nur gefragt, ob ich sie porträtieren darf darin. Und dann sind wir in dieses Jugendzentrum, was aber im Prinzip aussieht wie so eine Wohnung, und habe sie dann noch gebeten, ihr Lieblingslied vorzutragen. Und es war alles Zufall. Also der eine hat halt auf Arabisch, Türkisch, dann Spanisch, Deutsch haben sie gesprochen. Gesungen haben sie auf Spanisch, Englisch, Arabisch und Türkisch. Und das fand ich dann total schön, und das ist im Prinzip ein Porträt über diese Familie, weil mich das auch fasziniert hat, dass eine türkischstämmige Familie eben nicht die Tradition weitergeht und nur türkische Lieder hört oder zu türkischen Liedern Tanz oder Volkstanz betreibt, was man ja alles machen kann in Deutschland, was ja viele auch gemacht haben.
Aber jedenfalls darauf auch nicht reduziert werden darf.
Genau, ne? Und darauf nicht reduziert werden darf. Und dass Hip-Hop aber eben auch hier eine Sprache ist, die im Prinzip auch von Minderheiten zunächst erstmal übernommen wurde und dann natürlich auch in die Mehrheitskultur übergegangen ist, aber dass es auch eine Sprachform oder eine Kunstform wurde für bestimmte Menschen, die das vielleicht nur darüber ausdrücken konnten. Und es war eben diese Familie, die wahrscheinlich auch ihre Wurzeln noch in der Türkei hatte, aber in Deutschland ankommen wollte und als Hip-Hop sozusagen als kreative Sprache benutzt hat, um diesen Spagat zu bewältigen. Und das fand ich auch spannend daran.
Und die Familie ist ja nicht festgelegt auf eine Tradition, nee, oder manche nennen es Herkunftskultur, sondern die haben ja eigentlich eine hybride Kultur. Das scheint ja das Entscheidende zu sein.
Genau. Ne? Das war sozusagen die erste Arbeit, die sich mit dem Thema vielleicht befasst hat. Das war die erste Arbeit nach dem Studium, die dann auch am meisten in den ersten 10 Jahren nach meinem Studium tatsächlich in verschiedene Ausstellungen gegangen ist. Also es wurde dann so eine Art Sprachrohr für mich vielleicht auch, aber für eine Generation, die man noch nicht so richtig verstanden hatte und dadurch auch kennenlernen wollte.
Man könnte ja auch sagen, diese Familie schafft es, Resonanz mit ganz vielem herzustellen. Genau. Also mit der Tradition, der türkischen Tradition, arabischen Liedern, dem Hip-Hop. Und Resonanz, komischerweise ist der Begriff jetzt noch gar nicht gefallen, ist ein ganz zentraler Begriff in deinem Werk. Es gibt auch eine Werkgruppe, das sind die Resonators, Klangskulpturen eigentlich. Da werden Musikinstrumente auf so Gebilde gepackt eigentlich. Ne? Manchmal sind es auch nur Mundstücke von Blasinstrumenten, so eine polierte Messingkugel. 2 Dutzend Mundstücke von Saxophon bis Panflöte bis Trompete stecken da drin. Es gibt auch so eine riesen schwarze Trommel. Die sind mehrere kleine Trommeln montiert. Es gibt das gleiche auch mit Saiteninstrumenten. Und in Baden-Baden hast du im Kurpark vor dem Spielcasino mal einen Public Resonator aufgestellt. Auch so ein All-in-One-Instrument. Auch eine riesige Edelstahlkugel in diesem Fall mit verschiedenen Instrumentengruppen, Trommeln, Flöten, Harfen. Und mit denen kann man natürlich insgesamt Musik machen. Das geschah dann auch in Baden-Baden. Womit oder mit wem soll denn da jetzt Resonanz hergestellt werden?
Genau, das war die erste Skulptur, die quasi im öffentlichen Raum stand und die auch bespielbar war. Es gab verschiedene Resonator, die ich an verschiedenen Orten gezeigt habe, in unterschiedlichen Größen und Kombinationen. Dieser Public Resonator war vorwiegend aus Metall, sehr groß. Er hatte hauptsächlich perkussive Spielarten, das heißt Trommeln, die quasi um diese Kugel herum gespannt waren, oder Saiten, Gitarrensaiten, Harfensaiten, die in die Kugel gespannt wurden, und Chimes, die wie eine Bordüre um das Podest des Resonators hingen. Also es war eine Einladung quasi an die Gesellschaft, die durch den Kurpark geht und in Baden-Baden, das ist ja ein Kurort und ist auch sehr international. Man trifft sich quasi auf dieser Wiese, war meine Wunschvorstellung, und kommt über Spielen in den Dialog.
Also durften da alle drauf spielen?
Ja, das war der erste, der wo wirklich die Öffentlichkeit drauf spielen durfte. Deswegen ist es auch public. Und ja, die Idee ist eigentlich über das Spielen und vor allen Dingen auch über das experimentelle Spielen von Musik oder Akustik ins Gespräch kommt und irgendwas gemeinsam geschieht, auch für Erwachsene sozusagen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zu begegnen über Spiel und Spaß für junge Menschen. Das war die primäre Absicht.
Also unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Biografien, unterschiedlichen Geschichten spielen auf Instrumenten mit unterschiedlichen Geschichten und unterschiedlichen Traditionen und versuchen Resonanz herzustellen. Ist aber nicht das gleiche wie Harmonie, oder?
Ja, es ist vor allen Dingen klingt es auch schräg. Also wenn du es mal probiert hättest, dann wüsstest du, dass es jetzt nicht immer sehr harmonisch klingt. Aber
ich habe es jetzt in Darmstadt probiert.
Ja, das ist der übrigens. Der ist nicht so leicht zu bespielen, ja. Hast du vielleicht gemerkt. Aber es geht. Genau, es muss auch nicht immer harmonisch sein. Es geht eher so darum, trifft man sich, vielleicht disharmoniert man auch, vielleicht kommt man gar nicht in der Resonanz zusammen, vielleicht aber auch doch. Aber es ist zumindest eine Option. Es gibt sozusagen diese Plattform, tut was damit.
Also Harmonie ist eine Option.
Alles ist eine Option, auch Disharmonie ist eine Option. Ich glaube, es ist eine Einladung, überhaupt diesen Weg mal zu gehen oder dieses quasi Experiment. Das klingt jetzt so groß, aber das kann ja auch zu einem Gespräch anregen oder dazu führen, dass man, keine Ahnung, über sich selber lacht. Das ist ja auch schon mal was.
Ich habe ihn natürlich gefragt, wie wahrscheinlich alle, die diesen Resonator irgendwie spielen, diesen Public Resonator, was denn dann Resonanz ist. Und ich versuche jetzt mal mit dem Begriff von Hartmut Rosa, der ein großes Buch drüber geschrieben hat, der Soziologe und Philosoph Hartmut Rosa. Bei ihm geht es natürlich um soziale Beziehungen, bei Resonanz. Er meint damit die Beziehung zwischen Menschen, bei der eine Seite die andere Seite beeinflusst, aber positiv, weil sie bei der anderen Seite, also bei der anderen Person, irgendwas zum Schwingen oder zum Klingen bringt und eben ohne den anderen zu dominieren, ohne ihn zu manipulieren oder zu funktionalisieren. Also, das ist die Form der Resonanz, die du dir auch wünschst?
Ja, ein Miteinander. Also auf jeden Fall, da ging schon darum, wie spielt man eigentlich einen Körper zusammen? Weil es ist auch nicht so leicht, wenn du sozusagen an einer Skulptur viele Instrumente hast. Du musst ja sehr aufeinander achten, damit es auch gut klingt. Und in dem Fall geht es auf jeden Fall um ein Miteinander, aber auch um eine Rücksichtnahme aufeinander. Weil wenn man, wie du sagst, in dem Zitat zu dominant ist, dann kann das vielleicht mal eine Richtung einschlagen, die auch interessant ist für eine Zeit lang, aber dann irgendwann auch langweilig wird. Das heißt, es muss immer auch um ein ausgewogenes, möglichst ausgewogenes Miteinander gehen. Und das ist es eigentlich, was ich mich gefragt habe. Also wie kann es funktionieren?
Resonanz kann man auch mit den Skulpturen einer anderen Werkserie von dir herstellen, wenn man möchte, mit den sogenannten Musikräumen. Mit denen bist du mal weltberühmt geworden durch die Documenta Athen 2017. Da waren die ausgestellt, hast für viel Aufsehen gesorgt. Es gibt inzwischen viele Musikräume, auch einen Brüsseler und einen Istanbuler Musikraum zum Beispiel von dir. In Athen bist du damals über Flohmärkte gegangen, hast ausgedientes Mobiliar erstanden, zum Beispiel eine Kommode, hast die dann in ein Cello verwandelt, vielleicht auch eine Viola da Gamba, mit vier Seiten und einem Steg oben auf der Kommode, sodass der Korpus des Möbelstücks dann zum Resonanzkörper werden konnte. Also alle diese Möbelstücke sind eben auch Musikinstrumente. Daneben stand in Athen so eine Art Barhocker-Konga. Auf der Sitzfläche hast du da eine Trommel installiert. Es gab auch so eine Art Flamenco-Couch und einen Mid-Century-Sessel, wo die Armlehne bis zum Boden mit Saiten bespannt war. Konnte man also wie auf eine Harfe oder auf eine Gitarre drauf spielen. Damit wolltest du Grenzen überwinden, hieß es damals im Begleittext der Documenta in Athen. Klar, es ist die Grenze zwischen Möbelstück und Musikinstrument, die überwunden wird. Aber offenbar hast du auch da kulturelle Grenzen überwunden. Hast zum Beispiel auf einen Stuhl mit einem Wiener Geflecht die Saiten einer türkischen Laute gespannt. Welche Grenzen wolltest du überwinden?
Ich glaube, eigentlich viele, alle immer. Also das ist, ich glaube, mir geht es immer darum, dass man so die Grenzen überhaupt auslotet und auch Gegenstände oder Dinge, die wir aus dem Alltag kennen, auch nochmal in neue Kontexte stellt oder dass man die Idee des Musikzimmers hinterfragt. Für wen waren die damals und was bedeutet das eigentlich? Was ist daraus geworden? Was ist Kammermusik oder was ist eigentlich, wenn nicht die Menschen musizieren, sondern die Möbelstücke eines Zimmers oder was macht ein Zimmer aus, wenn die Möbelstücke plötzlich eine Sprache bekommen und Gehör finden. Also da habe ich vor allen Dingen über das Machen habe ich gemerkt, wie viele Grenzen man auch überschreiten kann oder beziehungsweise was uns auch alles verbindet, weil ich habe viel mit Instrumentenbauern in Athen zusammengearbeitet und habe dann zum Beispiel auch gemerkt, wie viel eigentlich musikalisch die Türkei und Griechenland verbindet und was da für schleichende Grenzen sind, wie man eben auch unterschiedlich konnotierte Situationen, also Möbel mit Instrumenten aus einer anderen Welt sozusagen zusammenführen kann und dass es trotzdem einen schönen Klang gibt und nicht nur trotzdem, sondern genau deswegen. Also diesen spielerischen Umgang mit Sehgewohnheiten und Hörgewohnheiten und auch mit Zuschreibungen. Ich glaube, das ist so ein zentraler Aspekt in diesem Musikzimmerarbeiten.
Und dann geht es um wechselseitige Einflüsse, zum Beispiel türkisch-griechische Musik.
Ja. Zum Beispiel, in dem Fall habe ich das sozusagen zufällig dann für mich entdeckt, wie viele Parallelitäten es gibt, dass viele griechische MusikerInnen auch in der Türkei sind, dass sie die Sprache des jeweils anderen sprechen, gerade weil sie musikalisch so viel miteinander zu tun haben, dass die Instrumente gleich sind, aber anders heißen und so. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Aspekt.
Und dann gibt es ja vielleicht noch eine Ebene, die Adam Cimcik, der Leiter der Documenta 14, die damals in Kassel und Athen stattgefunden hat, in einem Text über dich geschrieben hat. Er hat nämlich gemeint, dass mit diesen Musikinstrumenten, Möbeln mit unterschiedlicher Herkunftsgeschichte idealerweise eine Musik erklingt, jenseits der Erinnerung an ihren Ursprung in einer bestimmten Nationalität, Ethnie oder religiösen Praxis. Also eigentlich das alles vergessen zu machen.
Genau, das war meine persönliche Erfahrung sozusagen oder Reise, aber das Vergessen machen und eben dieses Auflösen der Zuschreibungen, das ist, glaube ich, sowieso ein Aspekt, den ich in vielen Arbeiten habe, dass man das immer wieder hinterfragt und Zuschreibungen im Prinzip versucht, einfach neu zu denken, beziehungsweise, ja, wenn man so will, auch zu vergessen.
Jetzt hast du in der Ausstellung in Darmstadt auf der Mathildenhöhe ein neues Musikzimmer eingerichtet, ein Darmstädter Musikzimmer. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht noch eine ganz andere Aussage und noch eine ganz andere Ebene hat. Hast du Bezug genommen auf die Künstlerkolonie, die es mal gab auf der Mathildenhöhe, also um 1900, Jugendstil at its best. Da kann man, wenn man so will, Resonanz herstellen mit der Geschichte dieser bürgerlichen Welt. Ich glaube, man kann aber auch anderes darin sehen, nämlich wie du dieser bürgerlichen Welt, die ja nach wie vor extrem populär ist, also man sieht es in diesen Jugendstil-Altbauwohnungen, die so wahnsinnig begehrt sind, dieser bürgerlichen Welt einen Spiegel vorhältst. Also wie Einrichtungsgegenstände und Möbelstücke aus erlesenem Design und klassischer Musik zwischen Tetisch und Trompete eigentlich zu einer Dominanzkultur werden. Also das Soziale oben. Ist das überinterpretiert, wenn man das so sieht?
Nee, finde ich gut, weil ich meine, ich wurde auch oft gefragt, was für ein Gefühl haben Sie dabei, wenn Sie diese Möbel verändern, diese hochwertigen, klassischen, wertvollen, das waren ja sehr wertvolle Möbel im Vergleich zu den, ich sage es mal, Secondhand-Flohmarkt oder Mid-Century waren das ja noch hochwertigere, zum Teil antike Möbel. Ich mache sie ja nicht kaputt. Die werden ja sozusagen nur noch ein bisschen mehr veredelt. Das heißt, sie bekommen im Prinzip ein Sprachrohr, sie dürfen klingen, es wird nichts weggenommen, es wird maximal reingebohrt und dann kommen da ein paar Saiten dazu und verschiedene Elemente, die das sozusagen ergänzen, zu einem weiteren Kunstwerk machen. Aber an den Reaktionen habe ich teilweise natürlich schon gemerkt, was du gerade beschreibst, dass es nochmal eine Rolle spielt, welche Möbel man umfunktioniert und weiterinterpretiert und weiterdenken möchte und dass es manchmal auch vielleicht ein bisschen wehtut sogar. Und das auch nochmal zu hinterfragen, auch hier, welche Rolle hat die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt gespielt oder die Gesellschaft, die solche Werte auch hochhält, zumindest in Frage gestellt wurde. Dieses bürgerliche, fast ausgrenzende, das war ja eher, ich sage es mal, für eine bürgerliche Elite oder die hat eigentlich nur da stattgefunden, diese Hochkultur, dass man sich traf. Und bei den Jugendstilmöbeln ist es schon so, dass ich das erste Mal quasi wirklich auch Möbel der Hochkultur sozusagen verwenden durfte, was diese Hochkultur eigentlich erzählt. Und das aber eben auch nochmal zu brechen auf eine Art.
Für mich ein Gegenstück zu diesem letztlich ja sehr bürgerlichen Musikraum in Darmstadt, fast ein Kammermusikraum, wo also vier vernünftige Menschen miteinander sprechen, wie Goethe über die Kammermusik gesagt hat. Das Gegenstück zu diesem sehr bürgerlichen Musikraum ist für mich deine Arbeit Session. Die spielt nicht in einem Innenraum, nicht in einem bürgerlichen Setting, die spielt in einem Stadtraum und sie spielt in Sharjah, also einer Millionenstadt, einem Emirat. Dort gibt es eine Biennale, die sich zum Ziel gesetzt hat, den eurozentrischen Blick auf die Kunst zu brechen. Da warst du eingeladen, ich glaube es war 2012 schon, genau. Da war das Motto dieser Biennale hin zu einer neuen kulturellen Kartografie. Da ist diese Session entstanden, eine Videoarbeit mit ganz anderen Musikinstrumenten. Das waren Musikinstrumente der ArbeitsmigrantInnen in Sharjah, also Musikinstrumente aus dem Irak, aus Pakistan, aus vielen afrikanischen Ländern. Die hast du ähnlich wie bei Traces dann vom Wind bespielen lassen, vom Wetter bespielen lassen. So ein Tamburin rollt dann mal zum Beispiel über die Dünen eines Wüstensandes oder durch die Straße eines Armenviertels. Was wolltest du damit sichtbar machen? Also die Geschichte dieser Musikinstrumente, letztlich damit auch die quasi Hidden History dieser ArbeitsmigrantInnen?
Ich habe eigentlich Sharjah erkunden wollen und dann habe ich Instrumente gesucht, die dort erhältlich sind. Und über die Instrumente habe ich im Prinzip festgestellt, okay, die Instrumente kommen aus diesen benannten Ländern, afrikanisch, Pakistan, Indien. ArbeiterMigrantInnen haben die quasi mitgebracht. Das heißt, im Endeffekt sind sie die StellvertreterInnen für die dort lebenden Menschen. Und dadurch, wie die Instrumente den Stadtraum bespielen, also sie rollen eine Düne runter oder sind an ein fahrendes Auto geklemmt oder werden von künstlichen Regen bespielt. Also ich habe dann festgestellt, dass die Instrumente, so wie sie sich wie in Sharjah bewegen, im Prinzip der Umwelt auch auf ein Stück weit ausgeliefert sind und die Geräusche von sich geben, die einerseits schön klingen und andererseits aber auch was fast schon Wehmütiges haben. Und das war total interessant, das quasi die Stadt auf diese Art und Weise auch für mich zu erkunden.
Also man sieht nicht die Menschen, die ArbeitsmigrantInnen, die ein hartes Leben haben, die improvisiert leben müssen oft. Genau. Deswegen eine Session, das ist eine improvisierte Form von Musik, die sieht man nicht. Man sieht nur die Instrumente, aber trotzdem hast du den Menschen natürlich dadurch als Sichtbarkeit gegeben. Und nochmal mit dem Begriff der Resonanz. Damit überhaupt etwas in Resonanz kommen kann, braucht es ja erstmal diese Sichtbarkeit für die Leute. Also das ist ja zentral eigentlich, die herzustellen. Die aus der Unsichtbarkeit herauszuführen.
Ja, und das mit Gegenständen, die ja auch ein Sprachrohr sind, die ihre Kultur beschreiben, die sie selber mit ins Land gebracht haben eigentlich und die natürlich jetzt auch Teil der ganzen Gesellschaft werden. Und sie sind ja sowieso Großteil der Gesellschaft, sie sind ja sozusagen in der Überzahl, die ArbeitsmigrantInnen, und haben aber die wenigsten Rechte. Und das Leben dort stellt sich, glaube ich, relativ schwierig dar. Und das hat sich so ein bisschen über die Instrumente für mich erzählt, hoffentlich.
Sind sozusagen ein marginalisierter Teil dieses sozialen Gewebes dort, also bringen ihre Muster mit, Verhaltensmuster mit, treffen auf die Muster dieser Stadt. Mit Mustern hast du so viel gearbeitet, dass wir jetzt noch über ganz viele Arbeiten von dir sprechen könnten. Ich würde gerne eine Arbeit herausgreifen, die auch berühmt geworden ist. Raise the Roof heißt die. Das war ursprünglich eine Performance in Berlin 2007, war dann 2017 bei der Venedig Biennale auf einem Dach getanzt von 7 Frauen, 7 Tänzerinnen. Alle haben hochhackige Schuhe an, alle haben Kopfhörer auf, jeder hört über diesen Kopfhörer ein anderes Lied. Keine hört das Lied der anderen, das Publikum hört auch nicht. Was diese Tänzerinnen hören, die tanzen dazu. Auf den T-Shirts ist der Titel des Liedes gedruckt, also zum Beispiel Woman of the Ghetto, 8 Minuten 24, Drunk in Love, 6 Minuten 21, das steht dann da drauf. Die haben alle hochhackige Schuhe, wie gesagt, Stilettos, tanzen auf Kupferplatten und hinterlassen ein Muster. Da sieht man ja eigentlich sowas wie eine kleine Gemeinschaft von 7 Frauen, aber jede ist für sich.
Genau. Jedes für sich und die ZuschauerInnen sehen quasi die Lieder auf ihren T-Shirts geschrieben und die Dauer, sie wissen, zu was sie tanzen, sie können sich entweder vorstellen, weil sie das Lied kennen, was es sein könnte, oder sie merken am Tanzstil, ob es jetzt was Schnelles oder eher Langsames ist. Es war mir wichtig, dass man quasi einen Einblick bekommt, aber eben nicht zu tief, dass die TänzerInnen, in dem Fall PerformerInnen, eher für sich sind und dass die Kakophonie der Geräusche, die die Stilettoabdrücke auf den Kupferplatten hinterlassen, dass das eigentlich das gemeinsam komponierte Stück ist, perkussive Stück. Und das quasi ist, was wir konsumieren können von außen, aber in das Innenleben quasi nicht komplett nach außen getragen wird.
Okay, Aussage ist, glaube ich, klar. Titel: Raise the Roof.
Also ja, das Dach zu erklimmen oder Krach zu schlagen, dieser Ausdruck Raise the Roof heißt eben beides, also auf sich aufmerksam machen, aber auch etwas erklimmen und drüber hinauswachsen.
Das führt mich jetzt zum Schluss zu einer frühen Arbeit von dir mit dem schönen Titel Der Mann, der über seinen Schatten springen wollte. Das ist ein Video, man sieht einen Breakdancer, das war offenbar damals eine wichtige Musikform, Familie Thatcher, ein Hip-Hop-Breakdance. Also hier wieder ein Breakdancer, der tanzt in einem Lichtschein. Dieser Lichtschein wirft den Schatten des Tänzers auf den Boden. Diesen Schatten versucht der Mann mit ziemlich akrobatischen Tanzfiguren zu überspringen. Und es gibt auch so Momente in der Performance, da scheint ihm das zu gelingen, wenn er so auf einer Hand steht, dann muss er eigentlich nur noch über den Schatten sich drüber fallen lassen oder quasi drüber hüpfen. 2013 ist diese Performance dann nochmal beim ersten Berliner Herbstsalon am Gorki-Theater gezeigt worden. Und da stand im Programmheft: Die Performance kann als Ausdruck eines Begehrens gelesen werden, aufgezwungene Grenzen und die gegebenen sozialen Bedingungen zu überwinden.
Mir ging es darum, dass man immer wieder versucht, seine eigenen Grenzen zu überschreiten und oder aus seiner Haut zu gehen oder irgendwie über sich hinauszuwachsen und dass das ja so oft scheitert. Also ich wollte dieses Scheitern auf eine sehr spielerisch-tänzerische Art und Weise erzählen. Und Breakdance hat dazu gepasst, weil es auch ein Straßentanz war. Andererseits ist es ja auch ein Protesttanz gewesen oder ein Tanz, um über bestimmte Umstände, auf bestimmte Umstände aufmerksam zu machen. Aber eben auch viel, als ich auf der Recherche war, von migrantischen Jungs sozusagen damals in den 90er Jahren getanzt wurde.
Hat, glaube ich, einen libanesischen Hintergrund gehabt, der Tänzer.
Der Tänzer war Italiener.
Italiener.
Ja, aber die ganze Gruppe war komplett durchmischt. Und hier fordert quasi der Schatten den Tänzer heraus und es ist im übertragenen Sinn ein Versuch, über sich hinauszuwachsen oder sich selbst manchmal zu überlisten und gleichzeitig aber irgendwie bei den Roots zu bleiben. Aber es hat irgendwie eine Relevanz für mich gehabt, auf eine spielerische Art und Weise quasi mit den eigenen Dämonen auch umzugehen vielleicht.
Jetzt hat die Kuratorin bei diesem Berliner Herbstsalon damals 2013 den Fokus auf die aufgezwungenen Grenzen gelegt. Und aufgezwungene Grenzen sind in heutigen Gesellschaften ja oft Fremdzuschreibungen. Zum Beispiel etwas, was dir immer wieder aufgezwungen worden ist, ist auch so eine Zuschreibung, also nicht zuletzt bei der Documenta in Athen. Also man muss es, glaube ich, nicht mehr sagen. Du bist in Stuttgart aufgewachsen, du bist in Deutschland ausgebildet. Du bist, wenn man überhaupt so eine Zuschreibung braucht, eindeutig eine deutsche Künstlerin. Bei der Documenta in Athen wurde es in der Berichterstattung immer wieder als türkische Künstlerin dargestellt. Wie gehst du damit um? Ärgert dich das? Ist dir das egal?
Also ich versuche das Wording, soweit ich kann, zu beeinflussen. Es ärgert mich insofern, als dass es, wie soll ich sagen, der Gesellschaft manchmal zu einfach gemacht wird, zu akzeptieren, dass man, wenn man eine deutsche Person ist, sozusagen nicht einen deutschen Namen tragen muss. Mhm. Also ich kann ja eine deutsche Künstlerin sein mit meinem Namen und wenn das jemand recherchieren will, dann kann er trotzdem herausfinden, dass ich vielleicht einen türkischen Background habe oder dass ich auch türkische Roots habe, aber ich habe eben auch deutsche Roots. Also die Geschichte von Stuttgart ist ja meine Heimatstadt und meine sozusagen persönliche, biografischer Background sozusagen. Mhm. Aber ohne den türkischen jetzt zu vernachlässigen oder zu leugnen, darum geht es ja nicht. Es geht mir auch nicht um die Wertung. Ja, also ich lege schon Wert darauf, dass es sozusagen sich verändert, aber es verändert sich sehr langsam.
Dein Partner Daniel Knorr ist auch Künstler, auch erfolgreich, war auch bei dieser Documenta in Athen zum Beispiel mit dabei. Daniel Knorr, deutscher Name, aber bei ihm ist die Geschichte eigentlich anders. Genau. Er war bis zum 14. Lebensjahr in Rumänien, da kommt die Familie her, ist geboren in Bukarest, hat eben einen deutschen Namen, ist mir noch nie begegnet, dass Daniel als rumänischer Künstler bezeichnet wurde. Ja. Also am Namen liegt es schon noch.
Es liegt sehr noch am Namen. Also er konnte ja bis zu seinem 14. Lebensjahr kein Wort Deutsch, obwohl er eine deutsche Großmutter hat, weil er eben in Rumänien aufgewachsen ist. Aber mit dem deutschen Namen hatte er natürlich, wie soll ich sagen, andere Voraussetzungen. Er musste, also sie haben zum Beispiel damals gar nicht verstanden, dass er nicht Deutsch sprechen kann, obwohl er sozusagen einen deutschen Namen hat. Also er hat auf jeden Fall eine andere Geschichte. Er hat den rumänischen Pavillon 2005 gemacht in Venedig. Und darüber haben die Leute dann sozusagen auch mehr über seine Biografie erfahren, weil den hat er natürlich nur machen können, weil er aus Rumänien kommt.
Ja, aber das ist doch irre, was er da gemacht hat, oder großartig vielmehr, weil er war dann immer der deutsche Künstler, wurde eingeladen, den rumänischen Pavillon zu machen, wurde ihm also dieser Schatten, wenn man so will, diese Zuschreibung wieder aufgedrückt. Ja. Er ist jetzt plötzlich wieder der Rumäne und was hat Daniel gemacht? Er hat die Räume komplett leer gelassen. Genau. Ein wahnsinniges Statement, finde ich, und hat dem Ganzen den Titel European Influencer gegeben. Das also in gewisser Weise war er da der Mann, dem es gelungen ist, über seinen Schatten zu springen. Ja. Ich habe mich dann gefragt, hast du eigentlich mal Ausstellungen abgesagt, zu denen du eingeladen worden bist, wegen irgendeiner migrantischen Biografieaspekte etc.?
Also vielleicht andersrum. Ich habe am Anfang einige Ausstellungen angenommen, die dieses Thema hatten. Also so, ich würde jetzt mal sagen, am Anfang meiner Karriere. Also nicht die ersten Ausstellungen, aber es gab dann, als ich nach Berlin gezogen bin, gab es dann plötzlich diesen, ich sage jetzt mal, einen kleinen Trend oder Interesse an Menschen mit Migrationshintergrund. Oder es gab irgendwie einen Austausch zwischen Türkei und Deutschland, den Tanas-Raum, den René Bloch damals kuratiert hat, wo es auch den Fokus darauf gab, Menschen mit türkischen Wurzeln, sie müssten gar nicht aus der Türkei kommen, also konnten auch in Holland gelebt haben oder dort geboren worden sein, aber die irgendwie eine türkische Familiengeschichte haben, denen größere Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich fand es eigentlich auch ganz gut und es war auch gut gedacht. Aber immer wenn es nicht mehr so gut gedacht war oder sich wiederholt hat oder ich das Gefühl hatte, ich habe dazu mein Statement eigentlich schon gemacht, also auf eine Art auch geleistet, habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Also diese Ausstellung habe ich in erster Linie dann abgesagt, wobei ich aber sagen muss, ich bin auch dankbar dafür, weil die Aufmerksamkeit oder den Blick auf Kunstschaffende zu lenken, die vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit hatten, über solche Ausstellungen vielleicht zu generieren, war nicht falsch und war wahrscheinlich auch wichtig für viele von uns. Mhm.
Und jetzt wirklich ganz zum Schluss wüsste ich noch gerne, welche Fragen an Nevin Alada so stereotyp sind, vielleicht auch in diesem Gespräch so stereotyp waren, dass du gar keine Lust mehr hast, sie zu beantworten und lieber andere für dich sprechen lässt. Das wüsste ich natürlich deshalb gerne, weil es eine Arbeit von dir gibt, die heißt Nevin Alada interviewt Nevin Alada. Die hat einen Verfremdungseffekt, da tritt ein Mann auf, der trägt in diesem Video mit deiner Stimme alle Fragen an und alle Antworten von Nevin Alada vor. Und dann im Verlauf des Interviews wird klar, diese Antworten, die stammen gar nicht von dir, sondern von Freunden und Verwandten. An die hattest du vorher die Fragen geschickt, damit sie dann ihre eigenen Antworten geben, aber so, als wären es Statements von dir. Gibt's Fragen, Nevin, die du nicht mehr beantworten möchtest und lieber andere für dich sprechen lässt?
Da gibt's einige.
Zum Beispiel?
Also gerade die Frage, ist eigentlich schade, dass man die Frage stellen muss, ob ich eine deutsche Künstlerin bin zum Beispiel, weil ich bin ja eine deutsche Künstlerin, ja, und das ist eine Frage, die hätte ich mir gewünscht, dass wir die eigentlich heute nicht mehr stellen müssen, dass sie vielleicht vor 20 Jahren gestellt wurde, ist vielleicht noch sozusagen in der Entwicklungsphase notwendig gewesen, aber dass wir uns nicht so weit entwickelt haben, ist eigentlich so ein bisschen traurig, sage ich es mal. Das ist eigentlich die Hauptfrage. Also ich kämpfe immer darum, dass ich sozusagen auf Wikipedia oder wo auch immer sozusagen, wo auch immer es niedergeschrieben wird, vor allen Dingen irgendwie in irgendeiner Form von Netzpräsenz, also Online-Präsenz, fände ich gut, dass das Wording sich einfach mal ändert.
Also um es dann zum Schluss ganz deutlich zu sagen, die deutsche Künstlerin Nevin Alada, da war das 2025 mit dem Landespreis für Bildende Kunst in Baden-Württemberg ausgezeichnet, den man übrigens nur erhalten kann, wenn man einen biografischen Bezug zu diesem Bundesland hat. Den hast du, weil du in Stuttgart aufgewachsen bist. Aktuell sind Ausstellungen von dir zu sehen im Hans-Thoma-Museum in Bernau im Schwarzwald, noch bis 5. Oktober. Das ist die Ausstellung zum Landespreis. Und auf der Mathildenhöhe in Darmstadt noch bis zum 1. Februar 2026 unter dem Titel Raise the Roof. Vielen Dank, Nevin, dass du hier warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Fand ich auch sehr schön. Vielen Dank.
Mein Name ist Dietrich Brandts.